HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert bei Radio Energy.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV,
meine Frau!
Und es ist ein Synchronchor heute endlich mal wieder gewesen, denn mit dabei ist Kai!
Moin moin!
Welcome back! Muchel ist auch mit dabei.
Moin moin!
Ich, Gato, ich bin auch mit dabei und Bones kommt gleich noch. Also er ist auf dem Weg, er wollte um 18.30 Uhr da sein, es ist jetzt 18.38 Uhr. Wir werden sehen, wie ihr das mit der Pünktlichkeit nehmt, aber wahrscheinlich werdet ihr gleich eine Klingeln hören und dann kommt er. Also we will see, was so passiert. Wir haben heute echt richtig viel auf dem Zettel, ne? Also wird eine richtig, richtig geile Folge, denn wir haben, was nicht so geil ist, 1-1 gegen Dresden gespielt, aber jetzt kommt natürlich der Blick nach vorne. Achtelfinale, Pokal, Dienstag gegen den FC Köln und als kleiner Teaser, Köln hat 4-0 das letzte Spiel verloren. Und am Freitag, ja, aber sie haben das letzte Spiel 4-0 verloren. Und am Freitag spielen wir gegen St. Pauli. Also das wird natürlich auch ein sehr, sehr spannendes Spiel sein. Gehen wir gleich natürlich drauf ein. Natürlich St. Pauli ist ja allseits bekannt. Die letzten Spiele haben wir nicht so gut ausgesehen, aber vielleicht ändert sich ja dieses Spiel. Wir haben auf jeden Fall viele Prognosen dabei, aber ich würde mal sagen, wir starten jetzt erstmal mit dem Dresden-Spiel. Wie habt ihr, also 1-1, ich fasse es mal ganz schnell zusammen, ne? Bones ist ja noch nicht da. 1-1, wir haben irgendwie, weiß nicht, Dresden war auf jeden Fall erste Halbzeit besser und irgendwie insgesamt kann man sagen, leider ein leistungsgerechtes 1-1. Irgendwie, was sagt ihr zum Spiel?
Ja, ich finde schon, ich erkenne da schon so eine Kontinuität drin, wie ich meine, wir haben ja jetzt echt viele Unentschieden gehabt und es geht in der Rückrunde wohl so weiter. Also wir haben jetzt nicht den neuen HSV gesehen, sondern den HSV aus der Hinrunde und der ist für mich typisch, dass es so im Moment wenig Unterschiedsspieler oder Unterschiedsaktionen im Spielsystem gibt. Also es gibt so keine Besonderheiten. Wir sind, finde ich, auf Augenhöhe. Das sind auch Spiele, die du mit ganz viel Spielglück gewinnen kannst und mit ganz viel Spielglück verlieren kannst. Ich würde jetzt sagen, da spielt immer relativ viel Glück und Pech eine Rolle mit so einer Leistung, weil du immer eher so auf Augenhöhe bist. Und das passt mir nicht, denn gerade nach so einer langen Vorbereitung mit dem Coach und langsam sind alle eingespielt, die Truppe ist zusammengeblieben, du bist vom Kader stärker, hätte ich mir da eine deutliche Überlegenheit gewünscht. Und das scheint im Moment nicht möglich zu sein.
Oh, also erstmal muss ich Gato widersprechen.
Oha, jetzt bin
ich gespannt. Ich mache gerade mal den Bones jetzt schon mal. Also ein leistungsgerechtes Unentschieden sehe ich halt überhaupt nicht nach dem Spiel jetzt gegen Dresden. Also für mich waren wir ganz klar die schlechtere Mannschaft.
Oha. Also ich habe versucht noch ein bisschen.
Da kommt Bones. Ja, jetzt kommt Bones. Ich palaber hier mal so ein bisschen weiter, wenn Gato die Tür aufmacht. Also für mich war das definitiv kein leistungsgerechtes Unentschieden, weil wir sind überhaupt nicht einmal sind wir ins Spiel reingekommen. Also wir haben es nicht einmal geschafft. Dresden hat das, also wie in der letzten Podcast-Folge der Dresdner von dem Dresdner Podcast quasi schon erzählt hat, wie Dresden spielt. 1-1 hat Dresden so gespielt. Also das war totale Blaupause von dem, was er erzählt hat. Und der HSV hat es nicht ansatzweise geschafft, da irgendein Mittel zu finden. Und also ich war nach dem Spiel echt enttäuscht, weil gerade irgendwie so nach dem Trainingslager und die Mannschaft enger zusammengerückt und irgendwie vorher irgendwie die Kommentare von Waldermann, wie sich an seine Tugenden wieder erinnern und irgendwie voll Gas geben und ja, das war alles irgendwie gar nichts. So, und für mich auch Totalausfälle, ne? Ey, also wenn wir jetzt schon mal über die Spieler reden wollen, also Ken Zombie, für mich Totalausfall. Steht also auch in der Rückwärtsbewegung, der trabt da so beharrlich irgendwie.
Aber ist ja gut, dann ist das eben keiner für Köln und Pauli. Ist mir ja ganz wichtig, dass wir da dann auch, dass er da dann nicht eine schlechte Leistung abruft, sondern dass dann jemand anderes die Chance da bekommt.
Ja.
Und sorry, was ich Muchel noch unterstützen möchte, ist immer schlechtes Zeichen. Die beste Note laut Kicker beim HSV hatte heuer Fernandes. Der HSV seit die gesamte Saison über schon mit einem starken Torwart immer, egal wer da drin steht. Aber das spricht natürlich nicht für den Rest der Mannschaft. Aber, und jetzt komme ich zum großen Aber, Ich finde, Glatzel macht wieder ein. Ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass dieser Druck vom Stürmer, von unserem Stoßstürmer da vorne immer wegkommt, indem zumindest die Minuten jetzt nicht mehr gezählt werden, wo er nicht trifft und seine Quote immer besser wird. Ich glaube, sein Selbstbewusstsein ist im Moment absolut intakt. Und das ist auf jeden Fall für mich ein ganz großer Player to watch jetzt gegen Köln und gegen Pauli.
Glatzel ist doch auch irgendwie vierter oder irgendwie so fünfter Torschützenliste oder sowas, ne? Ich hab's jetzt hier gerade nicht offen, aber der hat jetzt sein 10. Tor geschossen und ich glaube, oder 4 Tore hinter dem ersten oder irgendwie sowas. Also auf jeden Fall ist der schon relativ weit oben.
Ich glaube, also an Glatzel scheinen sich auch so ein bisschen die Geister. Er wird häufig kritisiert. Er macht ja nichts falsch, ne? Er ist für mich so ein Typ, also, oh, der Vergleich ist jetzt hart, ne? Aber für mich ist er so ein Lewandowski, so, ne? Einer, der viel arbeitet, aber trotzdem seine Buden macht. So, ne? Ja. Du siehst ihn ja auch, Lewandowski ist ja auch ein Spieler, der sich die Bälle auch mal hinten holt und den du nicht nur vorne in der Box drin stehen hast, sondern der auch unheimlich viel arbeitet, und das macht Glatzel auch. Und deswegen ist für mich die Diskussion vorne mit Glatzel ist für mich keine Diskussion, die man aufmachen sollte, sondern eher, dass wir eigentlich keinen vernünftigen Backup für ihn haben und dass er eigentlich keinen hat, der ihn noch mehr pusht, um einfach, er ist einfach zu sicher da vorne drin. Da ist keiner, der ihm mal irgendwie Beine macht und wo er noch mehr Gas geben müsste.
Wen ich diese Saison schon komplett vermisse, ist ja Meissner, weil ich nach der letzten Saison so fest daran geglaubt habe, dass wir da wieder so ein richtig neues, starkes Talent haben, so ein Arp, nur dass er dann eben nicht den Einknicker macht in der Leistung, nicht im Transfer. Und das tut mir weh, dass uns da ein Junge, da ist jetzt Alidu dafür reingekommen, ja, da hast du 1:1 einen Meissner-Ersatz, aber Alidu plus Meissner in Topform mit dem Glatzel, das wäre für mich eine Waffe gewesen.
Ja, in Hinterhand ist natürlich Winsheimer, nicht die Torgefahr, Kaufmann, nicht die Torgefahr, Suhohn, nicht die Torgefahr, hat sich leider verletzt, hätte ich gerne gesehen. Aber nun gut. Ja, einmal ganz kurz, Bones ist jetzt da. Bones, herzlich willkommen.
Moin.
Du hast eigentlich nicht viel verpasst.
Müssen wir Bones nochmal vorstellen.
Am Anfang habe ich probiert, das Ganze euphorisch zu starten, aber wir sind relativ schnell auf den Boden der Tatsachen doch irgendwie zurückgekommen, dass wir ein 1-1 gespielt haben. Und jetzt ist die Frage, leistungsgerechtes 1-1, ja oder nein?
Ja.
Wow. Wow, ich habe auch tatsächlich gesagt, mehr oder weniger, ja, ich hab gesagt leistungsgerecht, Muchel auf gar keinen Fall, aber... Ja.
Leistungsgerecht, weil Dresden hatte zwar enorme Spielanteile und wir, genau wie gegen Schalke, hatte der HSV nur 9 Torschüsse, aber die waren auch alle von, die nach vorne kamen, waren gefährlich, und das, was Dresden hatte mit seinen 18 Torschüssen, die waren auch nicht so zwingend bis aufs 1-1. Also da gab es 1-2 kleinere Halbchancen noch, aber nicht so zwingend, dass der HSV da wirklich aber geschwommen ist in der Defensive. Und deswegen würde ich schon sagen, sie selber haben nicht viel zustande gebracht, aber sie haben auch Dresden halt nicht in die Position gebracht, dass sie da ständig am Wackeln waren hinten.
Aber machst du das nur an den Torschancen fest, dass es ein leistungsgerechtes 1-1 ist?
Nein, aber man hat gemerkt, die Mannschaft war nicht ganz da an dem Tag, aber sie war trotzdem so gut, dass sie Dresden gut wegverteidigt hat, fand ich. Also Dresden hatte keine 100%-Ding außer dem 1-1.
Da bleibt Bones seiner Linie treu, muss man sagen, denn er ist ja auch ein großer Verfechter davon, dass er immer sagt, hey, nur weil der HSV jetzt 100-mal mehr Ballbesitz hatte und so, gefällt ihm oft die Leistung trotzdem nicht, weil er sagt, da kommt nichts bei rum. Und jetzt sieht er es dann umgekehrt eben genauso.
Aber da, ich hätte noch eine Frage an Bones, wenn wir gerade dabei sind.
Oha, Bones, jetzt Kreuzverhör.
Kreuzverhör, nein, du warst so lange nicht da, deswegen jetzt die spannende Frage. Er hat ja diesmal mit 2 Spitzen gespielt von Anfang an, mit Alidu und Glatzel. Und so richtig aufgegangen ist das ja eigentlich nicht.
Ist die Frage, weil in einigen Apps oder Aufstellungsportalen konnte man sehen, dass er es wieder als 3 Sturmspitze gefühlt wurde, mit Kittel links, Alidu rechts, wo Jattason spielt, und Glatzel wieder vorne in der Mitte.
Also eigentlich ist das erst so richtig umgestellt worden, wieder als Jatta reinkam. Als Jatta für, ich glaube, Ken Zombie ist er eingewechselt worden. Erst dann ging es wieder so ein bisschen über die Außen. Und ich finde, es hat halt überhaupt nicht funktioniert, diese Doppelspitze mit Alidu und Glatzel. Und also
da stimme ich dir zu, das hat gar nicht funktioniert. Und da ist dann auch die Frage, das kam auch bei einem Sky-Reporter, glaube ich, nach dem Spiel auf, die Frage wieder nach dem Plan B. Weil Walter hat die ganze Saison dieses 4-3-3 spielen lassen, mit diesen 3 Spitzen vorne oder links, rechts hängend unter der Mitte Glatzel. Und jetzt startest du aus der Winterpause mit einem 2-Spitzen-Sturm, und Alidu, der auch ein Mittelfeldspieler ist, soll auf einmal rechten Stürmer spielen. Ist die Frage, ob das von langer Hand geplant war oder ob Walter das kurzfristig
entschieden hat, als er die Aufstellung von Dresden gesehen hat. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich glaube schon, dass das von der Frage der Gewöhnung auch ist.
Das finde ich total interessant, weil wie würdet ihr denn das entscheiden? Also kurze Frage in die Runde. Ihr habt 2 Stürmer aufgestellt. Das ist alles top vorbereitet, weil ihr habt die komplette Pause gehabt, um alle einzustimmen. So. Wieso stellt man dann nicht nach 30 Minuten, wenn man garstig ist, allerspätestens aber nach 45 Minuten um, wenn man merkt, wir kriegen das Spiel nicht in den Griff. Auf der anderen Seite, mit so wenig Vertrauen ins System, dass du immer nach 30, 45 Minuten einen Plan über den Haufen wirfst, das ist auch nicht fair. Ne? Da muss man auch mal sagen, okay, wir halten jetzt 60, 70 Minuten fest. Aber spätestens nach 60, 70 Minuten musst du dann merken, heute funktioniert das nicht, was wir, vielleicht hat der Gegner das auch vorher schon geahnt und du musst so einen Rhythmusbrecher in so ein Spiel reinbringen, dass du irgendwie die Gesamtsituation veränderst, weil wir hätten gefühlt, war das so ein Unentschieden, das hätten wir auch noch nach 120 Minuten gehabt. Und das, finde ich, ist jetzt für die Spiele, und ich sag nochmal, Dresden so ein bisschen scheißegal, Köln und Pauli unfassbar wichtig in meinen Augen. Und da ist jetzt für mich der 2-Sturm gerade bei Köln auswärts erstmal vom Tisch. Da musst du.
Also, du hast es am Anfang ja, finde ich, schon ganz, ganz richtig gesagt irgendwie. Es hat sich nichts verändert zur Hinrunde. Und das ist auch das, was mich persönlich so traurig macht. Ne? Neues Jahr, alte Probleme, genau. Aber man hat irgendwie auf, ich sage jetzt mal, neue Euphorie gehofft. Auf irgendwas Neues. Sei es einen neuen Transfer, der Einwechselspieler von bla bla bla. Oder kommt jetzt nochmal rein. Oder keine Ahnung, haben wir auf einmal ein neues System. Oder die Jungs haben mega viel Spaß. Und ich habe keine Ahnung, irgendwie hofft man ja drauf. Und dann, zack, wirklich direkt irgendwie Verfall in, was das alte Muster, das ist ja nicht schlecht, aber da ist halt auch jetzt mal ein Problem und das habe ich, wo habe ich das gelesen? Hier bei Scholle, Mount Volkspark, der hat geschrieben und das ist ja auch so ein bisschen, die Tabelle lügt nicht, ne? Aktuell haben wir nach 19 Spieltagen 31 Punkte und in den 3 Spielzeiten zuvor hatten wir am 19. Spieltag einmal 40 Punkte, dann nochmal 40 Punkte, dann 34 Punkte, sind immer jeweils nicht aufgestiegen, jetzt haben wir 31 Punkte. Und also ich sag mal so, ne, das ist scheiße. Also natürlich können wir aufsteigen.
Oh, das kann auch geil sein.
Nee, ja, es kann geil sein. Natürlich, wenn man jetzt sagt,
psychologisch
kann es gut sein.
Endlich mal anders.
Das ist jetzt das, woran man sich klammert. Aber unterm Strich, wenn man jetzt wirklich die 19 Spieltage jetzt mal betrachtet, es gab keine Phase in der Saison, wo der HSV über mehrere Spiele erzeugt hat.
Ich finde, das musst du aber ganzheitlicher betrachten. Also wenn du so eine Aussage triffst, dann musst du auch schauen, wie war es in den Jahren, irgendwie war die Tabelle grundsätzlich so eng zusammen. Weil ich meine, die zweite Liga ist so stark wie die letzten Jahre, also wie nicht die letzten Jahre.
Laut DSM ist immer die stärkste zweite Liga.
Nee, komm. Also da,
Sport 1 wird sich nicht durchsetzen, DSF.
Aber also deswegen.
DSF ist wie, und Hallenfußball lebt auch noch. Darauf ein Hasseröder.
Ja, also deswegen, ich, ja.
Ja, aber die Frage ist ja, mit wie vielen Punkten steigst du am Ende der Saison auf? Und das ist ja wahrscheinlich immer, ich weiß es nicht,
irgendwie. Also der Schnitt liegt immer bei 65 Punkten.
Ungefähr so.
So, und
ist noch zu schaffen.
Ja, absolut. Es ist alles zu schaffen. Ich sag ja nur, jetzt rückblickend hatten wir noch nicht mal irgendwie so 5, 6 Spieltage, wo wir gesagt haben, wow, supergeil, den HSV von dann brauchen wir, dann wird es wieder werden. Wir haben noch keine Serie hingelegt, außer halt eine Unentschieden-Serie.
Geil, aber, weil die kommt zum Ende.
Ja, es ist ja alles gut. Ich meine, psychologisch jetzt andere Situation. Man ist mal ein bisschen der Jäger. Wir sind jetzt auf Platz 5 und alles super nah beieinander. Aber
wir hatten das Thema ja schon im Laufe der Hinrunde, dass wir auch gesagt haben, wir können von Glück sagen, dass dieses Jahr die Liga in Anführungsstrichen so schlecht ist, dass keiner vorne wegzieht. Also genau wie Pauli und Darmstadt und da haben wir alle 3 dieses Wochenende unentschieden gespielt. Wo du in den letzten Jahren immer Mannschaften hattest wie Bochum oder Bielefeld, die da auch dann einfach schmierig 1-0 gewonnen haben und sich da so 10, 11 Punkte Vorsprung herausgeschossen haben. Das hast du dieses Jahr nicht. Und deswegen kannst du echt noch nach 10 Unentschieden bei 19 Spieltagen echt noch oben mitreden mit nur 2 Punkten. Ne? Und eigentlich würde ich fast sagen, diese Liga ist dieses Jahr wirklich schwach von den Punkten, was die da oben reißen. Und es ist
oder ausgeglichen, das kannst du, also
weil jeder jeden schlagen kann aktuell.
Ja.
Ach so, ja, von oben nach unten ausgeglichen. Ne? Ja,
man erkennt schon, dass so Kaderqualität oder Marktwerte immer weniger zu bedeuten haben in der Gewichtung. Also das ist, weil du siehst es an Bremen, an Schalke und noch an ein paar anderen Vereinen wie Düsseldorf oder Hannover. Es ist, du musst immer weniger auf die Marktwerte gucken und immer mehr irgendwie so auf, wie passt die Mannschaft zusammen.
Ja, du merkst auch beim HSV jetzt im vierten Jahr, in den ersten, sag ich mal, 1-2 Jahren hattest du noch einen Top-Kader, wo du eigentlich hättest direkt wieder aufsteigen müssen. Und jetzt nach dem vierten Jahr, wo du auch dann auch alles ein bisschen runtergeschraubt hast vom Gehaltsgefüge, kriegst du jetzt auch nicht mehr die ganz krassen Königstransfers in Liga 2. Ne? Also auch unser Kader, sag mal, nicht verwässert, aber passt sich so dem Niveau an, was wir uns jetzt leisten können mit
4-5. Gutes Stichwort, Königstransfers. Lass uns gleich mal einhaken, weil ich finde, dass wir jetzt gerade, weil Gato ja eben auch schon fragte, Mensch, irgendwie, was ist denn jetzt irgendwie, man erwartet ja irgendwas Neues, was, ne, ist ein neues System, nein, das hat, glaube ich, keiner erwartet, aber zumindest transfermäßig hätte ich schon was erwartet, dass wir jetzt irgendwie mit einem neuen Transfer oder zumindest, ja, einer sollte es, hätte es zumindest sein müssen jetzt in der Winterpause, auch wenn sie sehr kurz war, dass wir uns da verstärken und das gerade in der Offensive und da ist bisher nichts passiert und uns läuft da so ein bisschen auch schon wieder die Zeit davon, weil das erste Spiel ist jetzt rum. Jetzt spielen wir morgen gegen Dresden, gegen Köln im Pokal und haben am Freitag das schwere Spiel gegen St. Pauli vor uns. Das ist eigentlich echt die Woche der Wahrheit und wir haben auf dem Transfermarkt noch nichts gemacht. Uns fehlt einfach die Vorbereitung wieder, jemanden, einen Transfer, den man irgendwie einspielen könnte, wo man die Vorbereitung hätte auch nutzen können, das Trainingslager, den mit einzubinden. Und das sind jetzt schon wieder so Wochen, die einfach verstreichen, die echt wehtun. So, und da frage ich mich, woran liegt das? Ist da im Moment nichts auf dem Markt oder sind wir tatsächlich finanziell so schlecht aufgestellt, dass wir uns eigentlich gar nichts leisten können und eigentlich darauf gehofft haben, dass man Alidou jetzt doch nach Frankfurt noch vorher abgibt und da irgendwie 500.000 irgendwie vielleicht noch einkassiert oder wartet man tatsächlich noch auf das Spiel jetzt gegen Köln, um im besten Fall noch eine Runde weiterzukommen, um das Geld einzuheimsen? Ist es wirklich so schlecht um unseren Verein bestellt, dass wir es nicht schaffen, jetzt in der Winterpause irgendwie nochmal jemanden zu transferieren?
Ja, für mich ist im Winter jetzt kein Transferpflicht, aber ich hätte es mir gewünscht.
Doch.
Ja, ich hätte es mir gewünscht so, ne? Und ich glaube natürlich, müssen jetzt welche her, die sofort helfen und du kannst jetzt nicht irgendwie so einen jungen 19-Jährigen, der eventuell mal zündet, so das bringt ja alles nichts für die Rückrunde, sondern mental starke Spieler, die dann vielleicht auch irgendwie sofort helfen. Aber es ist nicht Pflicht, aber ich hätte es mir gewünscht. Aber das ist wieder so ein kleines Teil, wie ich hätte mir gewünscht, dass der HSV mal eine Serie hinlegt. Ich hätte mir, und weißt du, wenn diese ganz vielen, ich hätte mir gewünscht, Sachen irgendwann nicht eintreffen, dann fängt es halt irgendwann so an zu nerven und dann sieht man, wie andere Vereine halt an und vorbeiziehen.
Wir müssen ja auch festhalten, dass der HSV, das ist eine kleine wilde These von mir, und zwar, wir haben in der Hinrunde viele Spiele, wo wir haushoch überlegen waren, nicht gewonnen. Unentschieden gespielt in den häufigsten Fällen. Und die Frage ist jetzt, ob in der Rückrunde die Vereine, Schalke hat es ja schon gezeigt, Dresden jetzt auch wieder, dass die Vereine jetzt wissen, was beim HSV mit Tim Walters Fußball auf sie zukommt. Dass sie wissen, wie sie es verteidigen, dass sie sich auf einmal eine Idee zurechtlegen. Weil wenn du in der Hinrunde zum ersten Mal gegen diesen Ball spielst, hat er ja keiner so richtig auf dem Schirm, was genau kommt da jetzt auf mich zu. Und dass jetzt die Mannschaften dieses System ein bisschen verstanden haben und das dann leichter wegverteidigen können. Genau war es ja auch bei Hacking, bei Tune. In der Rückrunde waren die Systeme von den HSV-Trainern durchschaut und wir haben uns derbe schwer getan in der Rückrunde. Und dass die verschenkten Punkte, die wir in der Hinrunde haben liegen lassen, jetzt noch schwerer einzufahren sind in der Rückrunde.
Aber das haben doch andere Vereine auch, oder? Also ich glaube, das Problem werden nicht nur wir haben, sondern andere auch.
Aber gerade weil der immer nur diesen einen Plan hat.
Aber also dafür kenne ich zu wenig die anderen Vereine und die anderen Pläne von anderen Vereinen, um zu sagen, so das könnte, also ich würde jetzt mal sagen, das wird bei anderen Vereinen auch so der Fall sein. Und
deswegen, ja, meine These zum Anfang der Saison, feuert den Trainer zur Rückrunde. Und es war eigentlich genau das Szenario, wir sind nicht oben dran, wir sind aber noch in Schlagweite. Und wer hat's gemacht? Werder Bremen. Wer gewinnt jetzt das dritte oder vierte Spiel in Folge? Vierte Spiel in Folge? Werder Bremen. Ja. Also wirklich, merken wir uns, der Rückrundentrainer ist es. Und wenn die jetzt aufsteigen, dann ist es wiederum eine These, dass man wirklich irgendwie spätestens 15. Spieltag Trainer weg. Der Gegner kann sich jetzt in der Rückrunde nämlich nicht auf Werder Bremen einstellen, weil die spielen ja quasi ein anderes System.
Genau.
Also natürlich ein bisschen wild und wir alle wünschen uns Kontinuität, aber das einfach nur so in den Raum gestellt, die These.
Schnelle Frage mal in die Runde. Woche der Wahrheit. Was ist euch wichtiger, der Sieg gegen Köln oder gegen St. Pauli?
Pauli. Auch Pauli. Morgen wegkicken das Spiel, weil der Plan ist ja wieder Tageshotel. Am besten das Spiel nach 90 Minuten beenden, um den Flug nach Hamburg noch zu kriegen um 23 Uhr. Und deswegen, und du hast nur 2,5 Tage Regeneration. Scheiß auf die 500.000 aus dem Pokal. Lieber alles auf Aufstieg setzen.
Also wirklich, richtig schwere Frage, aber ich gehe auch, Pauli wäre mir wichtiger, weil Liga ist mir wichtiger und viel zu eng und Pauli nervt. Aber es, die Vorteile mit wirklich der Kohle und du bist im DFB-Viertelfinale.
Bei dir ist einfach das Europa-Team, ja, was immer noch so mitschwingt.
Du krank in der Birne drin und du kannst dann im Viertelfinale, wie, es gibt auch einen Graupengegner haben, ne? Spielt auch irgendwie scheiße.
Karlsruhe, gegen, ja, so glaube ich, ne?
Ja, Karlsruhe spielt gegen irgendwas Beschissenes und dann bist du im Viertelfinale, kriegst Karlsruhe.
Und fliegst dann gegen die raus, ja, sorry, aber.
Ja, dann bist du schon im Halbfinale.
Nee, also das gewinnst du ja sicher dann. Ich gehe bei Kai und Bones mit. Für mich wäre der Sieg jetzt gegen ja. St. Pauli auch deutlich wichtiger. Ja. Einfach um. Für die Seele, ne, für den Aufstieg im besten Fall und einfach für die gute Stimmung. Für mich aber eine kurze Frage noch bei uns, weil du sagtest gerade irgendwie Köln, Tageshotel und das habe ich heute auch schon wieder gehört. Da habe ich mich heute noch gefragt, ich weiß nicht, wie ihr es seht, ist das so wichtig oder ist es so schlimm von Köln mit so einem Bus einfach mal nach Hause zu fahren? Muss man im Vorwege jetzt sagen, ja, wir hoffen, dass in den 90 Minuten wir das Spiel über die Runden kriegen, um dann mit dem Flieger es noch zu schaffen, nach Hamburg zu kommen? Wenn wir das nicht schaffen, sondern in die Verlängerung kommen, dann müssten wir zum Flughafen in Köln fahren, dann würden wir nach Hannover fliegen, genau. Weil da dürfen wir noch landen, genau. Um dann von Hannover mit dem Bus nach Hamburg zu fahren. Ey, sorry, aber kann man da nicht im Vorwege einfach mal so planen, dass man sagt, ey, nach so einem Spiel, scheißegal, wie lange das Spiel dauert, wir setzen uns danach in den Bus, den neuen MAN-Bus, der nun wirklich besser als jeder First-Class-Reisebus von Flixbus ist, um da irgendwie mal mit einem Kartenspiel und ein Bierchen, wenn du gewonnen hast in der Verlängerung oder auch nicht, die Fahrt nach Hause zurückzumachen. Also, boah, und das hörst du heute in der Presse überall, ne? Finde ich irgendwie, boah.
Also wenn die Busfahrt geil ist, so, dann ja.
Ja, macht doch eine Busfahrt geil. Also
ja, absolut, aber du weißt ja, wie Profiteams sind, ne? Dann ist da irgendwie kein Alk und Spiel am Freitag und hast nicht.
Aber ich finde, so. Das ist ein ganz großes Zeichen von psychologischer Schwäche. Also wenn du schon sagst, ja, und ich kann gegen Pauli eventuell nicht so gut spielen, weil ich irgendwie zwei Tage vorher nicht richtig schlafen konnte. Da suchst du jetzt schon Ausreden und vor allen Dingen suchst du jetzt auch schon so Ausreden, ob du dann vielleicht nicht 120% oder vielleicht nicht jeden Knochenbruch in Kauf nimmst in so einem Spiel. Und so sollte man immer ins Spiel gehen, gerade im Profifußball, der so hoch bezahlt ist, muss ich erwarten, dass die Mannschaft gegen Köln 120% alles reinhaut und das übrigens nicht alles irgendwie sieht unter dem Belastungspunkt, sondern sieht unter Weltklasse, was die Mannschaft sich da herausgespielt hat, dass sie eine Belohnung sich herausgespielt hat, dass sie ein Achtelfinale gegen Köln spielen darf und sogar die Chance hat auf ein Viertelfinale. Und das sollte dann eher zum Vorteil umgewandelt werden, dass wenn du gegen Köln gewinnst, oder dich an ein Erstliganiveau angepasst hast, dass du da auf jeden Fall danach mit riesen Vorteilen gegen Pauli antrittst. Also man muss den Spieß mal umdrehen und das mal alles positiv sehen und dann mit Rückenwind in so ein Spiel gegen Pauli gehen und sich nicht vorher schon die 1000 Ausreden zurechtreden.
Ich finde das jetzt gar nicht so als Ausrede. Ich meine, können wir den Punkt auch gleich abhaken. Aber ich finde so, wie bereitet man sich besser vor? Mit dem Flug direkt nach Hause oder mit der Busfahrt? Also im eigenen Bett schlafen oder halt irgendwie, ich sage jetzt mal, aus dem Schlafrhythmus kommen, in Anführungsstrichen. Natürlich ist es nicht schlimm, aber wenn ich es mir aussuchen könnte als Profi, würde ich auch sagen, na gut, dann fliege ich halt nach Hause, weil dann bin ich schnell zu Hause und kann schlafen, kann am nächsten Tag direkt wieder normal trainieren, sind ein paar Prozentpunkte mehr. Und dann würde ich auch sagen, so, okay, warum diese Prozentpunkte sozusagen nicht mitnehmen? Wenn du in die Verlängerung kommst und verlierst, ist eine absolute Kackbusfahrt, so vom Ding her. Wenn du gewinnst, dann kannst du meinetwegen fliegen oder dann kannst du auch in Bus steigen sozusagen, aber dann musst du die Busfahrt auch geil machen und so als Team-Event und so Belohnung, hier 8 Kästen Bier und yalla, da wird man schon nicht sterben gegen Pauli, wenn man mal irgendwie 5 Bier trinkt und eine geile Busfahrt hat. Also wie gesagt, ich finde es nicht schlimm, ne? Also ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, dass man sagt, okay, wir versuchen dann trotzdem alles rauszuholen, jetzt seid ihr Spieler auch in der Pflicht, wir geben alles, dass ihr dann gut spielt, so ungefähr.
Ja, ich will es jetzt gar nicht in die Länge ziehen, aber ich sehe es anders. Ich würde sagen, ey, von vornherein, lass mal den Bus zurückfahren, wenn wir gewinnen, hast du eine geile Busfahrt zurück, wenn du verlierst, nutz die Fahrt irgendwie zurück, um Sachen aufzuarbeiten, dann hast du das Spiel direkt noch vor Augen und kannst irgendwie das Team, hast es da zusammen, also ich meine, auf wenigen Quadratmetern in so einem Bus, nutz doch diese Synergien, um da das Team noch zu stärken, auf St. Pauli einzustimmen, solltest du verlieren, solltest du gewonnen haben gegen Köln, hast du eine mega geile Busfahrt, die noch enger zusammenschweißt. Also ich finde nur Vorteile und die Stunde, die du wahrscheinlich mit dem Bus länger unterwegs bist, als wenn du erst mit dem Bus zum Flughafen musst, dann nach Hannover, dann, ich meine, fliegen wisst ihr alle selbst, ist auch nervig. Ne? Also
vorausgesetzt, man hat eine geile Busfahrt. Ich bin der größte Fan von Busfahrt, muss ich sagen, weil ich liebe es. Wir haben im Hockey ja immer nur aus dem Westen, sind wir mal zurückgefahren mit dem Bus und haben gejubelt, wenn da ein Stau kam, ja. Und war da wirklich das Geilste, haben uns natürlich auch raketenmäßig umgeballert jedes Mal. Und Unter anderem würde ich behaupten, sind wir deswegen damals auch in die erste Liga aufgestiegen, weil wir wirklich diese Rückfahrten hatten, ja, wo wir wirklich die krankesten Sachen auch erlebt haben, irgendwie falsch getankt haben, dann mussten wir da bleiben und haben Sachen erlebt, kannst du keiner erzählen so. Dass, wenn das natürlich bei Profis möglich ist, super geil und in meinen Augen wichtig, wenn das so ist, weil das ist wirklich Teambuilding und genau, dann erlebst du Sachen, die du vielleicht sonst halt nicht erlebst, wenn man nur, aber vielleicht sind die auch nur alle an einem Handy, weißt du, und sprechen nicht miteinander.
Ja gut, aber ob so, sie das nun im Flieger machen oder im Bus, weißt ja, du, und, ja, und solange unser Busfahrer nicht irgendwie von irgendeinem Ordner ausgenockt wird, wie der Augsburger Busfahrer, glaube ich, könntest du es auf jeden Fall auch, okay, lass uns das Thema abschließen, also Jungs, fahrt Bus.
Paul Meinkel schreibt bei Instagram ja noch, wir holen da Sogger zurück. Ich muss sagen, ganz die Hoffnung habe ich auch noch nicht aufgegeben. Ne? Ah. Der wäre schon einer, den kannst du reinschmeißen, die Rückrunde, so ein Mentalitätsspieler und der dann die 2000 Fans, die da sind, dann auch nochmal irgendwie anpeitschen. Ne? Das wäre schon geil, aber gut. Träumen ist ja erlaubt, obwohl wir wissen gar nicht, ob er so krass jetzt helfen würde, wie er gerade in Form ist. Aber naja.
Also laut Instagram ist er auf jeden Fall in Shape.
Absolut, ja, absolut, absolut. Also, Köln, Dienstagabend und dann Pauli, Freitag, 2000 Fans dürfen ins Stadion.
Ich habe mich auf allen Kanälen beworben, wo ich nur konnte. Also, falls jemand das noch nicht gemacht hat, bewerbt euch und ich nehme die Karte auf jeden Fall safe ab.
Ja, also ich glaube, wir haben gar nicht so schlechte Chancen tatsächlich. Also, es sollen wohl viele zugelassen werden, sozusagen von den Business-Tickets, von den Logen sozusagen. Was, ja.
Achso, ich sag gar nicht safe.
Ja. Nee, Logen ist nicht safe. Bin ich auch mal gespannt so. Ich meine, das ist ja auch irgendwie ein Stück weit unfair, finde ich, weil alle irgendwie müssen klicken und die Logen haben dann halt nicht. Auf der anderen Seite muss man auch aus HSV-Sicht wahrscheinlich sagen, das ist echt viel Kohle, ne? Also wenn da 800 Logenplätze verkauft werden und...
Aber ich glaube, das Backend, was du dahinter hast, ist natürlich auch nicht ohne, ne? Mit Bewertungen, mit allem drum und dran da im VIP-Bereich und Reinigung der Logen und so. Das ist, glaube ich, draußen ist mal eben durchgefegt oder einmal mit dem Blazer da die Sachen weggeblasen. Also weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so ein... Ja. Ob das so viel ausmacht, aber...
Ja. Also gut, aber ich sag mal so, wenn es jetzt, die Frage ist ja, wenn es jetzt irgendwie 50.000 mehr ausmacht, so haben oder nicht haben, ne? Macht man es oder macht man es nicht oder 100.000?
Ja. Also ich glaube, das wird für den HSV eine Minusrechnung oder ist eine Minusrechnung, diese 2.000 Zuschauer, die da zugelassen sind. 100 Leute, die werden ja von dem anderen Verein auch kommen. Und ja, also ich mach mir schon die ganzen Wochen jetzt irgendwie echt Gedanken über dieses Derby. Ich bin irgendwie... Ich will das nicht wieder verlieren, ne? Ich will nicht schon wieder hier irgendwie mir von irgendwelchen St. Pauli-Fotzen anhören müssen, ja, dass, was sie für ein geiler Verein sind. Ja. Aber, ja.
Vor allen Dingen, dann bockt es wirklich nicht, weil dann ist Pauli vorne, Bremen ist vorne und das ist wirklich so ziemlich der Worst Case, dass die 1 und 2 sind und wir sind irgendwo
im
Nirvana, sozusagen.
Ey, überleg mal, die steigen auf und wir nicht. Ey, was passiert hier in der Stadt? Was hat das für Auswirkungen?
Glaubst du schon, dass das ein so leichter Krieg ist, erstmal?
Naja, also die Frage stelle ich mir gar nicht. Also die ist auf jeden Fall safe beantwortet. den wird es geben. Und da bin ich mir zumindest hundertprozentig sicher, dass wir den gewinnen. Ne?
Aber, ja, das ist schon mal gut.
Aber alles andere frage ich mich so, was passiert so mit Sponsoren? Ne? Also sollten St. Pauli irgendwie hochgehen und der HSV bleibt in der zweiten Liga? Was passiert hier in der Stadt? Also so mit Vereinen, die oder mit Firmen, die irgendwie sagen, okay, wir wollen jetzt doch mal was sponsern oder wir wollen mal ins Sponsoring reingehen. Dann hast du so einen Verein wie St. Pauli, der in der ersten Liga spielt. Ist der da nicht einfach attraktiver als so ein Verein wie der HSV, der noch in der zweiten Liga spielt. Klar, wir haben immer noch die Strahlkraft und haben einfach einen riesen Verein und eine riesen Mitgliedschaft, aber wir sind dann trotzdem in der zweiten Liga und der St. Pauli ist in der ersten Liga und das ist einfach, also für so einen Sponsor schon ein Unterschied.
Auf jeden Fall mehr Reichweite, so klar, ist ja klar, erste Liga und Fernsehen, mehr Leute gucken das vermeintlich, aber ich glaube halt auch, dass wenn du als Firma St. Pauli sponsorst, das muss halt auch passen, weil die haben so ein krass spezielles Image und entweder bist du als Firma auch so und passt in dieses St. Pauli Image.
Aber das kannst du dir alles zurechtlegen, guck dir Porsche an, ne? Also dann sagst du irgendwie, dann machen wir jetzt auf einmal, machen wir einen E-Porsche, den wir bei St. Pauli irgendwo sind, irgendwie die Klimaneutralen, die da trotzdem irgendwie noch was zu der Policy von St. Pauli beitragen können und so kannst du jetzt irgendwie das kriegst du, glaube ich, auf jede Marke irgendwie hingedreht, ne? Zu sagen, irgendwie, dann ist es Adidas, die mit irgendwelchen nachhaltigen Sachen irgendwie da Werbung machen und recycelte Trikots. Oder, also ich glaube, das kriegst du immer irgendwie alles hingedreht, dass es da irgendwie so ein Match gibt, um da irgendwie zu passen.
Was können wir denn tun, damit es nicht so wird?
Ja, natürlich gewinnen, ne? Also,
ja, das wäre schon mal gut. Ich fand ja auch, also nur ganz kurz zum Spiel Dresden, vielleicht den einzigen Stürmer nicht auswechseln, der Tore schießen kann in der 79.
Ja,
Minute.
Ja.
Also wechselt da Glatzel aus. Ich dachte, was ist denn jetzt los? War der Einzige, der die letzten 3, 4, 5 Spiele getroffen hat. Will er jetzt irgendwie mit Mikkel Kaufmann, denkt er jetzt, der wird jetzt seinen Durchbruch kriegen in den letzten 10 Minuten. Also ich meine, ist ja schön, wenn er einwechselt, aber dann kann er den noch irgendwie als Option Nummer 2 oder vielleicht mal einen defensiven rausnehmen, Reis oder was weiß ich. Das war, also... Ja, was ist ein neuer Tipp, Pauli technisch?
Also Aue hat ja gezeigt, wie man Pauli zumindest gefährden kann. Fast wäre ja sogar noch das 2-3 gefallen gegen Pauli in der 96. Also vielleicht kann man sich da was abgucken. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass Tim Walter wieder auf seine 3 Stürmer Formation umschwenken wird. Sprich, Pauli weiß, was auf sie zukommen wird beim HSV mit dem Walter-Ball. Und ich hoffe, dass der HSV einfach besser im Spiel ist, dass die Spieler einfach da sind, weil ich hatte auch das Gefühl gegen Dresden, sie sind noch nicht so ganz richtig im Liga-Alltag wieder, sind noch halbwegs in Spanien, vielleicht noch auf einer Golfrunde. Und du musst wirklich gegen Pauli jetzt von Minute 1 da sein und auch, egal wie Köln ausgeht, das Spiel so schnell wie möglich abhaken auf der Rückreise und dich sofort auf Pauli fokussieren. Ja.
Gute Floskeln bei uns.
Ja, ja, und ein sehr sachlicher politischer Bones und deswegen bei mir genau das Gegenteil. bei aller Liebe, also wenn es gegen Pauli und jetzt gegen Köln im DFB-Pokal und in der Liga geht, die Nerven liegen ein bisschen bei mir blank. Ich bin völlig nervös. Ich glaube, viele sind hier nervös. Das hat man in diesem Podcast gemerkt, wie alle dann auch schnell wieder kritisch wurden, weil alle sich einfach sehr wünschen, dass es jetzt beim HSV so endlich bergauf geht. Und deswegen sage ich, ich bleib bei meiner Linie heute in Sachen Nervosität und hoffe einfach, dass wir gegen Köln schon derartig alles reinhauen und ey, wenn wir verlieren, dann bitte mit 2 roten Karten und ich hoffe einfach nur, dass wirklich man sieht, dass die Mannschaft völlig wahnsinnig auf den Sieg ist, wahnsinnig, also nicht kontrolliert wahnsinnig, sondern unkontrolliert wahnsinnig und gegen Pauli hoffe ich mir das Gleiche und ey, ich gebe gerne die ganze Saison sachliche Tipps ab, aber nicht gegen Pauli, da gibt es für mich nur einen Sieg, der in Frage kommt, den ich als Tipp abgeben kann und Sieg oder Spielerbruch.
Ja, Muche.
Spielerbruch. ja, also
1-1.
1-1 bin ich auf jeden Fall.
Machst du nichts falsch.
Mache ich nichts falsch, ja. Also für mich Woche der Wahrheit und zwar eigentlich nur das Spiel. Ja, und zwar tatsächlich nicht das Spiel jetzt gegen Köln, sondern gegen St. Pauli. Ich hoffe, dass wir gegen Köln ein gutes Spiel machen. Ich freue mich natürlich, wenn wir gewinnen. Aber in erster Linie hoffe ich, dass wir, dass sich keiner verletzt und dass wir fürs Derby alle fit sind. Und wenn wir verlieren, dass irgendwie trotzdem irgendwie so verloren wird, dass man sagen kann, okay, sie haben aber geil gespielt. Und dann gegen St. Pauli ist für mich wirklich Woche der Wahrheit. Sollten wir das Spiel, und das ist jetzt meine These tatsächlich für diese Woche, sollten wir das Spiel gegen St. Pauli verlieren, dann streiche ich für mich den Aufstieg definitiv aus dem Kopf und habe ihn abgehakt. Und das würde viel kaputt machen, also mein HSV-Herz würde ziemlich bluten, wenn wir das Spiel gegen St. Pauli verlieren und damit wirklich auch so den Aufstieg eigentlich verspielen.
Schauen wir mal kurz in die Zukunft. Folgendes Szenario. Oder sag mal, Bones, was wolltest du sagen?
Nee, ich will Muchel jetzt nicht gleich hier trostlos mit dem Stuhl herabsinken lassen. Ich will nur sagen, er kann es gerne auf die Wochen der Wahrheit erweitern. Denn wir spielen in den nächsten 3 Wochen gegen Pauli, Darmstadt, Heidenheim. Gegen den 1., 2. und 3. in den nächsten 3 Wochen.
Und dann gegen Diekmeier. Dennis Diekmeier.
Genau, und dann gegen Sandhausen. Also du hast jetzt die ersten 3 Mannschaften zu Beginn der Rückrunde vor der Brust. Da kannst du sehr, sehr viel Euphorie erfachen und sehr viel in der Tabelle bewegen. Kannst aber auch, glaube ich, gefühlt jetzt schon am 21. Spieltag alles...
Ja, also ich meine, das ist letztendlich ein gutes Intro, was ich sagen wollte. Schauen wir mal in die Zukunft. Also, folgendes Szenario. Wir verlieren, ich sage jetzt mal klar, gegen Köln 3-0. Wir verlieren 3-1 gegen Pauli. Mhm. Was passiert? Rollenköpfe? Kommt die Diskussion auf langsam mal? Ich meine, also es ist ja krass beim HSV. Guckt und also hört euch den Podcast von vor einer Woche und vor 2 Wochen an. Wir meinten noch, wie geil und alles gut. Und jetzt, wir sind super auf dem Boden, down to earth, wieder zurück. Ne? Obwohl wir auch nur unentschieden gespielt haben, so, ne? Aber halt nicht überzeugend. Wir verlieren gegen Köln, okay, kann passieren. Wir verlieren aber deutlich gegen Pauli.
Also ich glaube, dann kommt
ich glaube, das macht zu viel in den Köpfen bei den Spielern dann irgendwie, wenn du dann so eine wichtigen Spiele verlierst. Ich glaube, das macht in den Köpfen zu viel kaputt, dass du dann einfach nicht den nötigen Drive hast, um die Spiele gegen Darmstadt und Heidenheim dann Punkte zu holen. Und deswegen ist es für mich einfach so wichtig, dieses Spiel, um einfach, also ich verliere lieber gegen Darmstadt und gegen Heidenheim ein Spiel, eins von den beiden Spielen, als jetzt gegen St. Pauli, weil ich glaube, dass dieses Derby und das, was alles drumherum ist, was das für Euphorie nochmal entfacht und auch bei den Spielern und die Fans nochmal motiviert, irgendwie in der Stadt und von der Sichtbarkeit, einfach, das darf man einfach nicht unterschätzen, was da einfach noch mit dranhängt. Und sollten wir da gegen St. Pauli wieder verlieren, ich glaube, das gibt so einen Dämpfer. Und es ist, ihr merkt das ja jetzt schon in den sozialen Medien, wie da gegen es hatten uns welche auch geschrieben, gegen Tim Walter und gegen Spieler nach so einem Spiel gegen Dresden jetzt schon wieder gewettert wird. Ich glaube, wenn das jetzt gegen St. Pauli verloren wird, das wird so wild werden, dass wir uns davon nicht erholen werden.
Ja, aber das ist das Abgrundszenario, dann muss ich das Gleichgewicht herstellen und mal das Bestszenario herstellen. Aber Pauli kann auch in Absturz geraten. Die verlieren jetzt gegen HSV, sind da oben und ab dann geht's bergab.
Haben gegen Aue
unentschieden gespielt. Durch den HSV kommt Pauli dann mich ganz stark ins Straucheln.
Perfekt. Also ihr glaubt jetzt nochmal ganz kurz ums Festhalten, also zum Beispiel so ein Trainerwechsel ist ausgeschlossen, ne?
Ja, ey, sorry, lass uns weg von diesem Trainerwechsel. Nee,
vorher fragen.
Ich finde Tim Walter ganz gut.
Ja, absolut. Das überraschenderweise. Ja, das ist so gut. Aber hätte ja sein können, dass man sagt jetzt, ey, weiß ich nicht, ne? Da kommt ein kleines Beben.
Auch wenn du nach diesen drei Spielen mit 2 Punkten rausgehst?
Ja, gut, drei, das ist natürlich
Darmstadt und Heidenheim. Ich habe gesagt, dann hake ich den Aufstieg ab. Ja, okay. Ja. Ich hake aber nicht damit ab, dass ich die Philosophie und das Spielsystem und Tim Walter als Trainer gut finde, sondern ich hake für mich dann einfach den Aufstieg ab.
Also wir schicken auf jeden Fall Pauli jetzt erstmal runter.
Ich hake nicht mal den Aufstieg ab, wenn wir jetzt 2 Punkte. Ja, okay.
Das war ja in der Vergangenheit, war es ja so, der das Spiel verloren hat, der hat dann danach gut gespielt und andersrum auch. Es gab ja mal vor 2, 3 Jahren immer solche schönen Momente. Ja, also ihr seht, es ist nervöse Stimmung hier in der Luft.
Total.
das Derby aller Derbys steht bevor. Wir spielen gegen St. Pauli. Wir haben eigentlich so ein Bonusspiel, muss man so ein bisschen sagen, gegen Köln, was wir uns erarbeitet haben, was man eigentlich auch gewinnen kann. Wie gesagt, Köln hat 4-0 verloren, zwar gegen Bayern, aber sie haben halt auf der anderen Seite, also sie haben auch verloren, nie geil 4-0 zu verlieren, so, bockt nicht. Und ich rechne uns da schon Chancen aus, vielleicht so 40-prozentige Chancen, würde ich sagen, dass wir da in Köln was holen. Und gegen Pauli, ja, das ist schwierig. Was glaubt ihr denn, wie würdet ihr den Münzwurf eingehen, dass wir aufsteigen, ja oder nein?
50-50 Chance?
Ja, 50-50.
Wir
sind Fünfter in der Tabelle, 2 Punkte hinter Heidenheim, die sind... Dritter und Vierter ist Bremen.
Nee, würde ich nicht machen.
Nee?
Nein.
Da will ich auch gerade. Ich will mich jetzt nicht zu sehr von dem Dresden-Spiel und von dem Schalke-Spiel treiben lassen. Deswegen versuche ich das mal auszublenden. Zählt Relegation als Aufstieg? In deiner Frage?
Nee, Aufstieg.
Nicht direkt.
Also ich muss sagen, ich würde es safe machen. Ich würde es sogar auch machen. Münzwurf um Platz 3.
Ja, da würde ich ja sagen.
Weil das. Dann sagst du ja eher Aufstieg noch mehr, ja.
Egal. Meinst ja direkt mit deiner Frage. Direkt gehen sie nicht hoch, aber Platz 3 schaffen sie, meinte ich.
Ja. Nee, ja, egal. ist auch egal. Auf jeden Fall, ich würde selbst eingehen, wenn wir quasi einen Münzwurf machen, dass wir selbst nur den dritten Platz bekommen, ohne dass wir die Garantie haben, dass wir noch aufsteigen. So rum. Weil ich meine, Pauli ist vorne, ne? Aber dann haben wir noch Darmstadt, die könnten verstauchen, dann haben wir Heidenheim, Bremen, HSV, Schalke, Regensburg, Paderborn, Nürnberg. Die sind alle 3 Punkte Abstand und davon wird einer dann Platz 3 oder vielleicht noch einer Platz 2. Und wir haben auch mal gesagt, Tipico, die wissen auch mal ein bisschen mehr als wir. Die Quote auf HSV-Aufstieg, was meint ihr, wie ist die?
Oh.
Mittlerweile.
1,58?
Nee, mittlerweile nur noch 2,4. Zu Recht, muss man sagen. Das heißt, 50-50 wäre ja auch 2,0. 2,4 ist dann schon nochmal ein bisschen niedriger, aber man muss auch wirklich sagen.
Ich habe auch nicht so richtig Angst vor Heidenheim und Darmstadt. Mir macht eher Bremen gerade Sorgen.
Ja, Bremen geht so auf die Nüsse. Aber wir haben dann noch das beste Torverhältnis, muss man sagen.
Ja.
Plus 13, das ist ganz geil. Ist auch viel wert, müssen wir auch, wenn wir mal einen wegballern.
Bremen hätte einfach an Anfang festhalten sollen.
Ja. Ja, so wie Schalke halt, ne? Die hat sie dann 31. Hätte sie
ja gemacht, wenn der nicht so dumm gewesen wäre.
Ja, echt, ey. Ja. Boah, ey. Das ist echt. Die kriegen aber, irgendwie kriegen die auch noch ein Tief. Aber das sind diese Rückrundenthemen, die machen mich fertig.
Ah, na gut. Ich hab gerade bei letzte Woche habe ich bei HSV auf der Instagram-Seite ja. Ein Video gesehen, so von alten Toren von Manny Kals. Und da ist mir was aufgefallen. Habt ihr, also, dass ich so im Fußball so einige Sachen, also das ist jetzt komplett ab vom HSV, sondern einfach so zum Fußball allgemein, so Flugkopfballtore, ne?
Stimmt.
Ist total wenig geworden, oder? Habe ich so drüber nachgedacht. Wann hat man das letzte Mal irgendwie so ein Flugkopfballtor, so ein richtiges Flugkopfballtor gesehen? Ja. Und früher war das irgendwie gang und gäbe, ja. Wenn du dir so alte Spiele anschaust, wie viele Flugkopfballtore, wie sie da reingesprungen sind und so, fand ich irgendwie ganz lustig, dass sich sowas im Fußball auch verändert, dass man sowas irgendwie gar nicht mehr so richtig wahrnimmt. Also vielleicht, ihr könnt uns ja mal schreiben, vielleicht haben wir das nur nicht gesehen und ihr guckt viel mehr internationalen Fußball und auch andere Spiele und da sind Flugkopfballtore gang und gäbe, aber mir ist das irgendwie nicht bewusst, wann wir zuletzt ein Flugkopfballtor gemacht haben.
Nee, ich überlege auch gerade, aber es ist wahrscheinlich so ein Erik Meier, obwohl der ist nicht für Flugkopfball bekannt. Eher so ein kleiner. Nee, aber es ist wahrscheinlich halt, weil alle Stürmer noch ein bisschen enger gedeckt werden und dann kannst du
schwierig. Ja, und weil sich der Fußball einfach auch so verändert hat, ne, dass man irgendwie.
Ja, okay. Ich weiß, dass Fiete Arp gegen Stuttgart ein Flugkopfballtor gemacht hat. Da war noch Gistol-Trainer. Beim 3-1 gegen Stuttgart zu Hause. Das war 2017 im November.
Bei uns, du bist wieder da.
Come on,
dafür ist er. Ja. Herrlich. Ja, also, wir sind gespannt gegen Köln. Hoffen natürlich nur das Beste. Und gegen Pauli muss jetzt auch einfach mal der Sieg her. Es wird Zeit, die St. Paulianer wegzuklatschen. Ja. Also geklatscht werden sie wahrscheinlich so oder so. Aber hoffen wir mal auf dem Spielfeld auch noch. Und dann, bleibt uns sozusagen nur der HSV und auch den Hinweis auf unseren Discord-Channel. Da waren wir live in der Halbzeitpause gegen Dresden. Das hat mega gebockt. Also kommt mal mit dazu. Die App Discord ladet ihr euch runter. Da waren wir irgendwie, ich glaube, 30 Leute, 40 Leute haben irgendwie spontan über das Spiel geredet. Geil. So eine kleine Blitzanalyse. Mochel und ich waren dabei und noch ganz viele andere von euch. Hat auch ganz gut funktioniert. Waren auch viele gemutet. Ein paar Mal haben was gesagt. War mega cool. Und was auch richtig geil ist, es gibt eine Rubrik News. Und da ist die Instagram-Seite HSV Newstime, die macht Marvin. Und das, vielleicht habt ihr schon mal gesehen, der macht immer so ganz coole so
Illustrationen.
Genau, richtig. Also mega cool und aufwendig. Und der postet jeden Tag zusammengefasst die HSV-News in unserem Discord-Channel in der Rubrik News rein. Und da brauchst du wirklich keine Zeitung mehr zu lesen. Er sagt, hier, Mopo hat das geschrieben, Bild hat das geschrieben, Abendblatt hat das geschrieben. Und das sind die News des Tages. Also richtig geil, kann ich nur empfehlen.
Nur wenn man noch fauler ist, dann hört man sich den Morning Call von Scholler an. Ansonsten liest man sich einfach im Discord von Marvin, von HSV Newstime, einfach kurz einmal die Übersicht durch und ist top informiert.
Ja, also, und vor allem, man kann da ja noch mit anderen diskutieren. Ne? Genau. Wir sind da knapp 500 Leute mittlerweile. Ja. Da sind täglich schöne Gerüchte, schöne Diskussionen. Also ist wirklich wunderbar.
Ja, mega.
Also, dann bis zum nächsten Mal. Nur der HSV, Scheiß St. Pauli. Ciao, ciao.
Ciao.